Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die wir auch gleich noch eingehen. Solltet ihr tatsächlich den Andreas noch nicht kennen, stelle ich ihn kurz vor. Andreas schreibt schon, du schreibst schon seit den 70er Jahren.
Ja, schon ziemlich lange, ne?
Ja. Oft sehr viel, hauptsächlich Science-Fiction, aber auch ab und an Thriller.
Ja.
Letztes Jahr zur Frankfurter Buchmesse ist dein, ich sag mal, Nahzukunftsthriller Das Erwachen erschienen.
Ja, über künstliche Intelligenz. Ja.
Über künstliche Intelligenz. Ich weiß auch, du schreibst schon wieder oder hast schon geschrieben den nächsten Thriller, der jetzt im Herbst kommt.
Im Augenblick bin ich an der Arbeit von meinem nächsten großen Thriller. Er wird also bei Piper erscheinen im Oktober dieses Jahres. Und darin geht es um die neue Gentechnik. Der Roman wird heißen Ewiges Leben.
Und jetzt gerade hast du auch über 500 Seiten Science-Fiction, die Tiefen der Zeit. Und es geht ja da im Roman auch viel um Zeit. Und ich habe mich gefragt, das ist ja ein wahnsinniges Pensum, das du da auch schaffst, indem du ja auch sehr, ich sag mal, detailreiche Geschichten, die auch viel Recherche erfordern, ablieferst. Ist das mittlerweile die Routine, dass du da so konzentriert arbeiten kannst, dass du in der Zeit so einen Wälzer auch schaffst?
Nein, also Routine darf es eigentlich nicht werden. Jeder Roman hat etwas Besonderes. Jeder Roman muss ein Einzelwerk sein und muss einen daher man muss auch mit neuer Kreativität rangehen. Es sieht eigentlich, wenn man die Publikationszahlen sieht, sieht es nach viel aus. Ist es aber eigentlich nicht. Ich schreibe pro Tag zwischen 3 und 6 Seiten. Es gibt Autoren, die schreiben wesentlich mehr. Aber ich schreibe diese 3 bis 6 Seiten eben jeden Tag. Immer. Jeden Tag. Samstag, Sonntag, 7 Tage in der Woche.
7 Tage die Woche.
Immer. Ja. Und dabei kommen heraus ungefähr 1,5, wenn ich Glück habe, 2 Romane im Jahr.
Wow. Und machst du dann auch bewusst Urlaub zwischendurch? Oder ist das Schreiben schon fast wie eine Sucht, die du fast brauchst?
Das Schreiben ist mein Leben.
Ja. Wunderbar. Du schreibst ja nicht nur, du hast auch schon übersetzt. Du hast unter anderem auch für Terry Pratchett schon übersetzt. Hilft das manchmal beim Schreiben, sich auch mit einem anderen Werk so auf eine ganz andere Art und Weise auseinanderzusetzen?
Wenn man Übersetzer ist, hilft es beim Übersetzen, wenn man auch Autor ist.
Ah, okay.
Und wenn man Autor ist und übersetzt auch, dann hat man als Übersetzer ganz tiefe Einblicke in die Werke anderer Autoren. Und man kann immer etwas lernen. Also ich finde das immer hochinteressant, einen guten Roman zu übersetzen, weil ich dadurch Einblicke in die Arbeitsweise eines anderen Autors bekomme. Und ich sehe ganz genau, welche Tricks er benutzt hat oder wo er vielleicht ein bisschen oberflächlich geblieben ist. Also man kann immer etwas lernen.
Selbst jetzt noch, obwohl du schon so lange schreibst?
Immer, immer.
Hast du im Kopf, wie viele Romane du inzwischen geschrieben hast?
Ich zähle die nicht. Ich gehe also nicht danach. Also wenn wir jetzt von den Heftromanen absehen, die ich also in meiner Jugend geschrieben habe vor 40 Jahren. Die neueren Veröffentlichungen sind seit 2000 sind unter 20. Also das ist nicht so viel, wenn man das eigentlich zusammenzählt. Wir sind jetzt im Jahr 2018, also das sind nicht mal im Schnitt, nicht mal 2 Romane pro Jahr.
Okay, das heißt, der Output wurde sogar über die Zeit noch intensiver oder noch größer jetzt?
Ja, also die Arbeit, das habe ich festgestellt, wird immer intensiver. An jedem neuen Roman, an dem ich arbeite, ich stecke in jeden neuen Roman mehr Arbeit hinein, mehr Recherche, noch mehr Gründlichkeit. Also ich lege meine eigene Messlatte eigentlich bei jedem Roman noch immer etwas höher.
Thema Recherche, was waren denn so die Themen, mit denen du dich beschäftigt hast, recherchetechnisch, als du die Tiefen der Zeit vorbereitet hast?
Die Recherche, also reine wissenschaftliche oder fachbegriffliche Recherche weniger, aber die Hauptarbeit oder das Schwierige daran war die Verzahnung aller Szenen, die sich über verschiedene Zeitebenen auch erstrecken. Die Vorbereitung dieses Romans hat etwas länger gedauert als bei den anderen Romanen, weil das Thema halt einfach komplexer ist. Also Wer meinen Roman kennt, der weiß, dass ich also diese großen Weltraumabenteuer mag. Ich mag in möglichst vielen Farben, in möglichst hoher Auflösung, das Universum möglichst exotisch, möglichst reichhaltig. Und die Tiefe der Zeit ist meiner Ansicht nach mein SF-Roman bisher, der das größte, farbenprächtigste Universum hat mit der höchsten Auflösung, also 8K mindestens.
Ja, wir haben uns im Vorfeld ja schon unterhalten und ich habe dir auch selber gesagt, dass ich persönlich auch den Roman sehr, sehr von dir mochte. Das liegt auch daran, weil er einerseits sehr, sehr epische Themen anspricht. Also es geht ja unter anderem um den Krieg zwischen Menschen und außerirdischen Rassen. Es geht, oder wie du, wir hatten gestern schon das Vergnügen, miteinander auf der Bühne zu sein, da hast du mich korrigiert und hast auch gesagt, ja, Krieg spielt eine Rolle, aber eigentlich geht es um Frieden in dem Roman.
Ja, ja. Das ist also... Es geht um eine Menschheit, die nach dem Aufbruch ins Weltall fast ausgelöscht worden wäre. Und diese Fast-Auslöschung hat zu einem Trauma geführt. Die Überlebenden haben also eine neue Gesellschaft gegründet, die nach dem Prinzip funktioniert, wir müssen unbedingt, der Mensch muss unbedingt überleben. Er muss stark sein, um zu überleben. Dieses Prinzip hat die gesamte Gesellschaft durchdrungen. Es ist eine Gesellschaft, die nur darauf funktioniert, dass der Mensch die erste Rolle spielen muss auf der galaktischen Bühne, um nicht unterzugehen. Ausgegangen bin ich dabei von der Idee, dass wir kennen die Aliens aus Independence Day und aus anderen Filmen und aus anderen Romanen. Da sind die Aliens immer die Bösen. Und ich dachte mir, wie wäre es, wenn wir das mal umdrehen? Wenn die Menschen nicht die Guten sind, sondern die Menschen die Bösen sind. Um ihr Überleben zu gewährleisten, um stark zu bleiben, zu anderen Völkern fliegen und deren Entwicklung manipulieren, damit sie nie zu Rivalen werden können. Das ist einer der Hintergründe des Romans.
Ja, es geht noch um mehr epische Themen, aber was ich so wunderbar fand auch an dem Roman ist, dass ich ihn auch sehr charaktergetrieben, sehr menschlich fand, weil dieses große Abenteuer, das sich wirklich auch über mehrere Planeten und Raumschiffe und Zeiten hinweg spannt, das wird hauptsächlich aus der Sicht von zwei Figuren erzählt. Das eine ist Charles, das andere ist Priscilla. Und vielleicht stellst du die uns, bevor wir gleich auch in den Roman mal reinhören, uns beide noch kurz vor.
Ja, der Charles, also man muss wissen, dass diese Menschheit in dem Roman eine polymorphe Menschheit ist. Der Mensch hat nicht mehr nur eine Gestalt, sondern viele Gestalten, viele möglichen Gestalten. Es gibt bestimmte Menschen für bestimmte Aufgaben. Die sind genetisch verändert. Und dieser Jarl ist ein Soldat. In seinen Adern fließt das gelbe Blut eines Soldaten. Das heißt, er ist genetisch darauf programmiert. Seine Zukunft steht eigentlich fest, er soll Soldat sein. Aber dieser Jarl hat einen Talisman, der ihm im Schlaf Geschichten erzählt. Und dieser Talisman erzählt ihm schon als Kind Geschichten vom Frieden. Und dieser Jarl, der also eigentlich ein Soldat sein soll, macht sich auf die Suche nach dem Frieden. Das ist die Sicht von unten. Das heißt, Jarl, der einfache Soldat. Die zweite Hauptfigur in dem Roman ist Priscilla. Das ist eine Frau, die das Oberhaupt des Paktes der Menschenwelten ist. Und diese Figur Priscilla gibt mir die Möglichkeit, die Perspektive umzustülpen, also das alles von oben zu sehen, die Gesellschaft von oben zu sehen. Beide Personen tragen ihre Verantwortung, beide Personen sind auf der Suche nach persönlicher Freiheit und nach der Frage, was der Begriff Menschlichkeit, was das eigentlich bedeutet.
Wunderbar, dann lass uns so ein bisschen teilhaben und stell uns den Roman vor, indem du uns vielleicht ein bisschen was vorliest.
Ja, also ich gehe nochmal zur allgemeinen Situation. Kurz nach ihrem Aufbruch ins All stieß die Menschheit auf einen Gegner, der sie fast ausgelöscht hätte. Dies hat zu einem Trauma geführt und die interstellare Gesellschaft der Menschen geprägt. Nicht umsonst lautet das Motto des Pakts der Menschenwelten: Vereint sind wir stark, geteilt sind wir schwach und die Schwachen sterben. Das Motto bezieht sich nicht nur auf das Urtrauma, sondern auch auf den neuen Gegner der Menschheit, der so neu eigentlich nicht ist, denn der Kampf gegen ihn dauert bereits tausende von Jahren. Es ist ein geheimnisvoller Feind ohne Gesicht, der immer wieder angreift und von dem es heißt, dass seine Hauptstreitmacht seit vielen Jahrhunderten durch den interstellaren Raum unterwegs ist, um irgendwann die Kernwelten der Menschheit anzugreifen. Bitte lassen Sie sich von Worten wie Kampf, Krieg nicht täuschen. Denn in Wirklichkeit geht es in diesem Roman um Frieden, Verantwortung, Freiheit und vor allen Dingen um Menschlichkeit. Der Prolog, den ich jetzt gleich vorlesen werde, erzählt von Jal, einem Jungen, in dessen Adam das gelbe Blut eines Soldaten fließt. Dazu muss man wissen, die Menschheit ist polymorph, hatte ich eben schon gesagt. Es gibt genetisch maßgeschneiderte Menschen, zum Beispiel mit Welten für extreme Umweltbedingungen oder bestimmte Aufgaben. Jal hat einen Talisman, der ihm im Schlaf Geschichten erzählt. Und eine dieser Geschichten lautet so. Prolog. Die Nacht wurde kälter, der Junge rückte etwas näher ans Feuer. Flammen züngelten, Schatten kamen und gingen. Am dunklen Himmel leuchteten zahllose Sterne. Es sieht friedlich aus, nicht wahr? Fragte die Gestalt auf der anderen Seite des Lagerfeuers. Diesmal war es ein Greis, sein Gesicht schmal und voller Falten, die Augen groß und tief in den Höhlen. Das flackernde Licht verlieh seinen Zügen manchmal etwas Fratzenhaftes. So viele Sterne, sagte der Junge leise, so viele Welten. Er wusste längst, dass jeder Stern eine Sonne war und jeder Sonne von Planeten umkreist wurde. So viele Gefahren, ertönte wieder die Stimme des Alten. Weißt du, was ein Dschungel ist? Die Lehrer haben davon erzählt und uns Bilder gezeigt. Auf Grotental gab es keine Dschungel, nur Wälder mit elektrischen Bäumen, die bei einem Gewitter wie Kerzen leuchteten. Ein Dschungel ist wild und voller Geschöpfe, die andere Geschöpfe fressen, sprach der Greis. Die Schwachen sterben und manchmal erwischt es auch die Starken, wenn sie nicht aufpassen. Die Sterne dort oben sind wie ein solcher Dschungel. Warum? Fragte der Junge. Es war eine seiner Lieblingsfragen. So will es das Universum. Es will, dass nur der Starke überlebt. Deshalb müssen wir stark sein. Bist du stark, Junge? Ich weiß nicht. Möchtest du stark sein? Der Knabe blickte in die Flammen. Das Feuer hatte eine eigene Stimme, es knisterte leise. Ich denke schon. Der Greis nickte. Du wirst wachsen und stark werden. Und vielleicht, ja, vielleicht, sagte der Alte, findest du die Erde. Was ist die Erde? Fragte Jal. Ein Planet. Es gibt viele Planeten dort draußen, sagte Jal. So viele, dass man sie nicht zählen kann. Aber es gibt nur eine Erde. Der Greis seufzte schwer. Von dort stammen wir. Unsere Vorfahren, meine ich. Das klang seltsam, fand der Junge. Wir alle kommen von nur einem Planeten. Es ist lange, lange her, sagte der Alte. Damals gab es nicht so viele Menschen wie heute. Sie hatten alle auf einem Planeten Platz. Irgendwann verließen sie die Welt, die sie geboren hatte. Ein Paradies soll sie gewesen sein. Und es heißt, dass die Menschen aus ihrem Paradies verstoßen wurden. Ein Paradies? Und wer hat die Menschen daraus verstoßen? Der Feind? Könnte sein, antwortete der Greis ausweichend. Die anderen Erzähler wissen vielleicht mehr. Irgendwann geriet die Erde in Vergessenheit. Heute ist sie nicht mehr als eine Legende, an die sich nur noch wenige erinnern. Legenden waren Geschichten und der Junge mochte Geschichten. Manchmal, wenn sie interessant genug waren, nahmen sie seine Gedanken gefangen und trugen sie fort. Erzähl mir mehr von der Erde, forderte er den Alten auf. Soweit zum Traum. Kommen wir zum ersten Kapitel. Da lese ich eine gekürzte Version des ersten Kapitels vor, denn sonst wird es zu lang werden. Und zwar wird das aus der Sicht dieser Priscilla geschildert, die ich also eben erwähnt habe. Der Wind wirbelte Staub auf, kalt und tot. Im kraftlosen Schein einer blassen Sonne ragten Ruinen wie bleiche Knochen aus der Ebene. »Wie lange ist es her?«, fragte Priscilla. Der Atemfilter dämpfte ihre Stimme ein wenig. »Was glauben Sie? Evora, eine der großen Mütter, die man auch die große Evora nannte, trug nicht wie sonst ein buntes Amtsgewand, sondern einen koboldblauen Schutzanzug. Ihr Leib war kostbar.« In den vergangenen 400 Jahren hatte er mehr als 70.000 Mal Leben geschaffen. Keine der anderen großen Mütter konnte von sich behaupten, mehr Kinder zu haben als Evora. Die junge Priscilla, kaum 50 Jahre alt und Strategin in Evoras Diensten, ging in die Hocke. berührte den Staub mit bloßen Händen und fühlte seine trockene Kälte. Sie schloss kurz die Augen und lauschte dem Flüstern ihrer Adapter. Konstantin, dachte sie plötzlich und fragte sich, woher der Name kam und was er bedeutete. 3 Tage, nicht mehr, sagte sie und richtete sich wieder auf. Mehrere Waffenplattformen summten über sie hinweg, gelenkt von wachsamen Soldaten. Weiter hinten ragte das Landeschiff wie ein kleiner grauer Berg auf. Licht fiel aus Hangars und geöffneten Schleusen in die beginnende Dämmerung. Es sieht alt aus, aber so fühlt es sich nicht an. Welche Waffe wurde eingesetzt? Gibt es Überlebende? Wollte Priscilla fragen, hielt die Worte jedoch zurück. Kalter Brand. Evora nickte, ja. Die mehr als 400 Jahre alte Mutter hob die Arme und sprach wie zu einer großen Menge. Der Feind hat erneut zugeschlagen. Vergessen wir nie die Gefahr. Nie, nie, wiederholte Priscilla automatisch und beobachtete mit der Zoomlinse in ihrem linken Auge die Soldaten zwischen den Ruinen. Nie, sagte auch die dritte Frau, Nadala, 30 Jahre älter als Priscilla und Taktikerin von Evora der Großen. Seit kurzer Zeit leitete sie die Abteilung 8, die Informationen über den Feind sammelte. Wenn der Angriff erst 3 Tage zurückliegt, wo ist der Feind? Sollte das nicht Ihre Abteilung wissen? Fragte Evora mit sanfter Kritik. Vielleicht befindet er sich noch in der Nähe. Vielleicht versteckt er sich irgendwo. Suchen Sie ihn. Gehört und verstanden. Nadala aktivierte ihren Kommunikator und benutzte die Kampfsprache, um knappe, präzise Anweisungen zu erteilen. Priscilla fühlte den Blick der Mutter. Sie möchten wissen, ob es Überlebende gibt, sagte Evora. Ja, 7. Sie zögerte kurz. 7 Kinder. Etwas später findet an Bord von Evoras Raumschiff Speerspitze im hohen Orbit über dem vom Feind angegriffenen Planeten Nimva ein Gespräch statt, bei dem Evora Priscilla mitteilt, dass sie unheilbar krank ist und Priscilla zu ihrer Nachfolgerin machen will. Außerdem wird inzwischen vermutet, dass der Angriff auf Nimva, den nur 7 Kinder überlebten, über eine Zeitstraße aus der Vergangenheit erfolgte. Das Kapitel geht weiter und endet so. Priscilla versuchte zu verarbeiten, was Evora, die Große, ihr da eröffnete. Doch die Strategin in ihr zog bereits erste Schlussfolgerungen. Sie denken an Planung über Raum und Zeit hinweg. Wir haben gelernt zu überleben, sagte Evora langsam und mit rauer Stimme. Wir haben gelernt, nicht zu vergessen. Nie, nie. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles, auch an Gefahr und Bedrohung. Dass wir bisher überlebt haben, bedeutet nicht, dass wir immer überleben werden. Wir müssen wachsam bleiben, ständig auf der Hut, immerzu bereit. So will es das Gesetz der Evolution. Wenn man die Milchstraße beobachtet, des Nachts an einem klaren Himmel oder von der Beobachtungsplattform eines Raumschiffs, sieht alles nach einem ruhigen, friedlichen Sternenmeer aus. In Wirklichkeit findet darin seit Jahrmilliarden ein wilder Überlebenskampf statt, in dem sich nur der Starke durchsetzt. Wir dürfen nicht schwach werden, nicht einen Tag, nicht eine Stunde. Das haben wir damals gelernt, als wir am Rand der Auslöschung standen. Von den Generationen vor uns haben wir nicht nur den Feind geerbt, sondern auch den festen Willen, stark zu sein. Wir dürfen nicht schwach werden. Niemals, sagte Priscilla. Evolution, wiederholte Evora. Nur die Starken überleben, im Kleinen wie im Großen, auf einem Planeten und in der Galaxis. Das Universum ist unerbittlich. Es bestraft die Schwachen mit dem Tod. Bei diesen Worten verzog sie das Gesicht. Ich bin sicher, dass der Feind einen Plan verfolgt, über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg. Der Angriff auf Nimva über eine Zeitstraße aus der Vergangenheit ist Teil dieses Plans. Ihre Aufgabe wird es sein, diesen Plan aufzudecken, ihn zu verstehen und alle notwendigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das Schicksal der Menschheit könnte davon abhängen. Es waren schwere Worte. Und das Gewicht, das plötzlich auf Priscillas Schultern lag, schien noch schwerer zu sein. So schwer, dass sie leise ächzte. Sie sind am besten geeignet, den Plan zu erkennen, schloss Evora. Es ist eine große Verantwortung. Aber ich weiß, dass sie ihr gerecht werden können. Denn Sie sind stark.
Ich habe gerade mal kurz auf die Uhr geguckt. Wenn ihr möchtet und Fragen habt, dann könnt ihr auch gerne kurz hier vorkommen und könnt Fragen stellen. Der Andreas beantwortet sie gern. Wenn ihr gerade keine direkten Fragen habt, frage ich noch ein paar. Also kommt gern einfach vor, unterbrecht mich, traut euch ruhig. Jetzt ist die Gelegenheit. Ansonsten, Andreas, du sitzt ja gleich auch nochmal zum Signieren, ja, direkt hinter der Lesebühne. Wenn ihr euch nicht jetzt traut, könnt ihr euch gerne auch danach trauen. Ja, dann mache ich erstmal weiter. Vielleicht werdet ihr ja noch warm. Du hast ja schon erzählt, die Menschen haben sich, das spielt ja Jahrhunderte in der Zukunft, und sie haben sich weiterentwickelt. Es sind nicht mehr die üblichen Menschen, wie wir sie kennen. Sie haben eine ganz andere Art, mit dem Leben und der, ich sag mal, mit der Reproduktion umzugehen. Vielleicht magst du da noch ein paar Worte.
Ja, es ist also ganz interessant zu sagen, dass die menschliche Gesellschaft, in die es in dem Roman geht, die auch über die ganze Galaxis verteilt ist, ein Matriarchat ist. Das heißt, die Frauen spielen die entscheidende Rolle, auch im Militär. Frauen spielen aber auch vor allen Dingen deshalb die entscheidende Rolle, weil sie die Schöpfer neuen Lebens sind. Die Frauen in diesem Roman produzieren laufend Eizellen, ständig. Sie bringen aber die Kinder nicht selbst zur Welt, sondern die Kinder kommen in sogenannten Lebenstürmen zur Welt und reifen dort ganz schnell heran. Das heißt, innerhalb von 3-4 Jahren sind sie schon in der Lage, die Aufgaben wahrzunehmen, für die ihre Gene sie vorherbestimmt haben. Das größte Prestige in dieser Gesellschaft genießen die Mütter, die Frauen, die am meisten Leben geschaffen haben. Zum Beispiel wie die große Evora, die auf 70.000 Kinder zurückblicken kann.
Und es ist ja auch sehr spannend, wie auch Wissen weitergegeben wird. Es gibt ganz tolle Orte, wo auch Wissen gesammelt wird, große Bibliotheken. Das heißt, es geht nicht nur um Figuren, es geht auch um tolle Schauplätze, die ja... Wir begegnen unter anderem auch Planeten, auf dem sehr insektoide Wesen leben. Wie lässt du dich denn da von neuen Lebensformen inspirieren oder auch von, ich sag mal, von diesen großen Bildern, die man ja auch für so eine richtig schöne Weltraum, für ein schönes Weltraummärchen oder Abenteuer erschaffen muss?
Also, ich habe manchmal beim Schreiben oder auch bei der Vorbereitung Bilder im Kopf. Bilder von bestimmten Szenen oder von bestimmten Welten. Und diese Bilder sind aber nicht vollständig. Das heißt, ich muss die in der Vorbereitung oder auch beim Schreiben selbst vervollständigen. Und wenn es zum Beispiel darum geht, auf einem Planeten, den Planeten mit Lebensformen zu besiedeln, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich muss natürlich daran denken, wenn ich zum Beispiel eine Sturmwelt habe, auf der ständig starke Stürme wehen, dann kann ich dort keine Bäume 100 Meter groß werden lassen, weil es würde ökologisch keinen Sinn ergeben. Das heißt, diese Lebensformen müssen das ins Ambiente passen, in die Ökologie dieses jeweiligen Planeten passen. Ich gucke mir Biologiebücher an. Ich mache Recherchen online. Es gibt also in den USA Forscher, die beschäftigen sich mit hypothetischen Lebensformen auf Exoplaneten und so weiter. Das ist hochinteressant. Davon lasse ich mich also inspirieren, wenn es um Lebensformen auf fremden Welten geht.
Das heißt, du lernst auch immer noch was dazu?
Immer, ständig.
Und du hast ja auch erzählt, dass du einfach wirklich sehr routiniert arbeitest, dass du das auch brauchst, dass du jeden Tag schreibst. Hast du trotzdem schon mal eine Phase gehabt, wo du an einem neuen Werk standest oder auch vielleicht mitten im Roman, wo du gemerkt hast, du kommst jetzt einfach nicht weiter?
Also, ich habe das Schreiben mal verglichen mit dem Erklimmen eines Berges. Wenn man damit anfängt, dann hat man erst sanfte Hänge. Alles ist einfach, man kommt gut voran, aber wie jeder Bergsteiger weiß, kommt man irgendwann beim Erklimmen dieses Gebirges, dieses Hanges, an einen Steilhang. Und da fängt es dann an, wirklich sehr, sehr schwer zu werden. Und diese Steilhänge, also jeder Roman ist voll von solchen Steilhängen, wo man dann mit Kletterhaken arbeiten muss und sich also ganz mühsam zum Gipfel hocharbeiten muss. Das passiert. Damit muss man umgehen. Also einen Roman zu schreiben, ich will mal so sagen, wenn Sie einen Autor kennen, der hier sitzt, meinen Platz einnimmt und Ihnen erzählt, Schreiben macht Spaß, dann lügt der Autor. Aber Autor lügen sowieso, weil wir erzählen ja erfundene Geschichten. Also,
ja, aber es macht zwischendurch hoffentlich auch schon ein bisschen Spaß, oder?
Es ist also ich würde es nicht Spaß nennen, ich würde sagen, es ist die Befriedigung eines Bedürfnisses, ja, eine Geschichte zu erzählen. Spaß, also mit Spaß verbinde ich irgendwie eine andere Vorstellung. Aber es ist irgendwie der Drang, eine Geschichte zu erzählen, das Bild, was man im Kopf hat, möglichst so zu beschreiben, dass es der Leser so empfängt, wie man es selber im Kopf hat. Und wenn einem das gelingt, dann hat man als Künstler diese tiefe Befriedigung, etwas Gutes geleistet zu haben. Also wenn das Spaß ist, okay, dann macht das Spaß, ja.
Das heißt aber auch, glaube ich, dass die Kunst auch daran ist, sich dann durchzubeißen, auch wenn es schwer wird, auch wenn der Gipfel steiler wird und dann nicht aufzugeben und, ich weiß nicht, dann zu sagen, man probiert es doch mit einem anderen Manuskript oder so weiter, sondern sich durch die Geschichte durchzukämpfen, weil also, das ja wahrscheinlich...
Es gibt, ich habe die Erfahrung gemacht, ich schreibe jetzt seit über 40 Jahren und es ist nicht ein Roman, auch nicht eine kurze Geschichte dabei gewesen, die nur leicht gewesen wäre. Es kommt immer eine Stelle, wo es schwierig wird, wo man die Verzahnung richtig hinkriegen muss, wo man die Personen plausibel machen muss in einer schwierigen Szene, und da muss man als Autor wissen, wie man damit umgeht. Das lernt man.
Jetzt haben wir über Schwierigkeiten geredet. Kannst du dich noch daran erinnern, was du am schönsten fandest beim Schreiben von Die Tiefen der Zeit?
Also...
Oder was das Spannendste für dich diesmal war?
Ja, also was ich als hochinteressant empfand, das war diese Wechselwirkung zwischen dem Jarl und der Sotja. Diese Beziehung zwischen den beiden.
Sotja hast du, glaube ich, noch nicht erzählt.
Nein, das ist eine Soldatin. Also Jarl lernt die Sotja kennen, die ist, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ein Jahr älter als er. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine Beziehung, aber das ist eine ganz besondere Beziehung. Eine ganz besondere Beziehung herrscht auch zwischen Priscilla, der Suprema, also Oberhaupt des Paktes, und dem, es fällt mir doch glatt der Name nicht ein.
Meinst du Konstantin?
Korridian.
Korridian, ja, genau.
Der General Korridian, der ein alter, erfahrener Kämpfer ist, ein Veteran, aber unterhalb in der Hierarchie unterhalb der Priscilla angesehen ist. Auch zwischen den beiden gibt es eine ganz besondere Beziehung. Und was wichtig ist für den Roman, für das Verständnis des Romans, in beiden diesen Beziehungen geht es um die Neuentdeckung des Begriffs Menschlichkeit.
Ja.
Die müssen beide, die beiden Soldaten unten und die beiden Oberhäupter, der oberste General und die Priscilla, Diese beiden Paare müssen für sich entdecken, was bedeutet eigentlich Menschlichkeit. Und darum geht es in Roman. Das ist das zentrale Thema eigentlich.
Und ich glaube, wenn ihr jetzt nicht noch Fragen habt, möchte ich es mit diesem Wort auch belassen, weil es ein sehr schönes Ende für unser Gespräch jetzt ist. Ich danke euch auf jeden Fall. Da ist noch eine Frage. Deutet hier jemand? Oder? Nein? Okay, alles klar. Dann danke ich euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, kommt gerne noch mit nach hinten, stellt da eine Frage, wenn ihr die habt. Wir haben auch Bücher hinten, wenn ihr das Buch noch nicht habt. Und ja, wir freuen uns auf euch und wünschen euch noch ganz viel Spaß auf der Messe.
Dankeschön an alle.
Ach.
Hallo.
Also ganz ehrlich,
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.